Von allem Anfang war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir auf, dass unsere Freude vollkommen sei, das Leben im Licht. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns.
Danke. Ja, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und ihr müsst einfach nur mal gucken, wie Gott euch geschaffen hat, jeden von euch. Ja? Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Das ist ganz schwer eben für jemanden zu ertragen, wenn er lange allein ist. Da muss man sich schon dazu entscheiden. Ja? Ich komme da später auch noch mal drauf. Und der Grund, warum Johannes diesen Brief schreibt, das sagt er eben ganz deutlich in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen oder schreiben wir auch euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir feiern das diese Tage, dass Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Aber was ist eigentlich Gemeinschaft? Du kannst Gemeinschaft haben mit deinen Arbeitskollegen und da ist die mehr oder weniger tief. Einige gehen dir vielleicht auf die Nerven, dann gibt es Komplikationen am Arbeitsplatz. Dann hast du Gemeinschaft mit Leuten in einem Verein oder so, wo du die gleichen Interessen hast, ist ja auch schon ganz gut. Dann hast du Gemeinschaft in der Familie, in der Gemeinde. Es gibt eben verschiedene Ebenen der Gemeinschaft, wie nah man sich kommt, wie nahe wir uns kommen. Aber Gott möchte dir ganz nahe kommen und Gott möchte uns nahe kommen. Und deswegen hat er Jesus gesandt in diese Welt, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Und das ist der Grund eben auch, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat. Gemeinschaft ist eben mehr als nur der Austausch von Textnachrichten, sondern geht eben viel, viel tiefer. Das hat was zu tun mit Nähe, mit Verbundenheit. Ich finde das so cool, dass der Johannes schreibt, der hatte das wirklich, was wir, er schreibt da in Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen und wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben. Johannes, das war der verwöhnte Jünger, also auf Spanisch gibt es dafür ein Wort, von Jesus, den hatte, da war einfach eine besondere Beziehung. Ja? Die anderen Jünger haben vielleicht auch manchmal gesagt, ach, der Johannes, aber da heißt es, dass er, Johannes schreibt das selber nicht, er sagt, der Jünger, der seinen Kopf auf dem Schoß von Jesus hatte. Ne? Das heißt also, Johannes konnte Jesus berühren. Ich möchte mal, dass ihr euren Nachbarn, wenn das eure Frau oder euer Mann ist, aber sonst auch euren Banknachbarn mal anstupst. Der Johannes, der konnte so, das fasziniert mich so, der Johannes, der kann das schreiben, was unsere Hände betastet haben. Jesus war hier, ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden, Gott ist Mensch geworden und war betastbar. Das ist so wunderbar. Und er konnte wahrscheinlich sogar Jesus auch riechen. Also jeder Mensch hat ja einen besonderen Geruch. Wir sagen ja auch, ich kann den und den gut riechen oder den und den nicht gut riechen. Das hat alles etwas mit Beziehung, mit Gemeinschaft zu tun. Also wenn man zum Beispiel, wenn ich den Geruch meiner Frau wahrnehme, dann freue ich mich. Wir sind geschaffen, du und ich, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft, ja, zur Beziehung. Das gab mal einen grausamen Versuch, das gab es mehrfach in der Geschichte, ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, wo man kleine Kinder, Babys, nachdem sie zur Welt gekommen sind, isoliert hat. Und die sind dann nur gefüttert, nur gereinigt worden, die Windeln gewechselt worden, aber sie wurden nicht angelächelt, sie wurden nicht, es wurde kein Wort mit ihnen gesprochen, sie wurden nicht gestreichelt. Und in mehreren von diesen Versuchen, das ist also schon über die Jahrtausende mal gewesen und dann auch jetzt nochmal in näherer Zeit, sind die Kinder dann gestorben. Weil du und ich, wir sind auf Gemeinschaft angelegt, auf Beziehungen. Und Gott hat uns so geschaffen, Gott hat dich so geschaffen. Die tiefste Beziehung, die wir eigentlich erleben können zwischen Menschen. Es gibt gute Freundschaften, wo man sich vieles anvertraut, miteinander teilt und so. Also zum Beispiel Jonathan und David fallen uns ein. Aber die tiefste Beziehung auf dieser Erde zwischen Menschen ist eigentlich die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und das ist Gottes Idee, das ist Gottes Vorstellung, dass wir so viel Vertrauen miteinander haben können, dass wir intim werden. Das bezieht sich nicht nur auf Sexualität, das macht die Welt uns so vor, sondern intim bedeutet eigentlich, dass wir uns einander öffnen und das Tiefste, unser tiefstes Innere miteinander teilen können. Also unsere Gefühle auch. Beziehung hat ganz viel ja auch mit Gefühlen zu tun. Und dass wir dann uns auch trauen, unserer Frau zu sagen, sag mal, da habe ich wirklich Angst in dieser Situation. Oder das ermutigt mich. Oder das ärgert mich. Dass wir einander lernen, unsere Gefühle mitzuteilen. Und meine Frau und ich, wir haben mehrere Ehekurse gehört und auch unterrichtet, aber in der letzten Zeit haben wir eben welche mitbekommen, wo es wirklich darum geht, diese Offenheit nochmal zu praktizieren und diese Beziehung. Und das macht uns so viel Freude, weil das Gute ist nämlich, dass Gott mit in diese Beziehung hineinkommen will, mit in diese Ehebeziehung. Er will der Dritte im Bunde sein. Das klingt vielleicht für manche, oh, wie kann das denn sein? Aber das ist total biblisch. Weil wer von den Ehepaaren, die hier sind, machen Spaziergänge gemeinsame, wo sie alleine nur spazieren gehen? Aber meldet euch mal. Und wie war das bei Adam und Eva? Da kam Gott dazu, ist mit ihnen mitspaziert. Ne? Im Garten Eden wurde es Abend und dann kam Gott und ist mit ihnen mitspaziert. Und es ist so schön, dass wir als Ehepaar eben darauf vertrauen können, dass Gott mit in dieser Gemeinschaft sein will. Das ist nämlich nichts, was die Gemeinschaft kaputt macht, sondern stärkt. Wo wir Gott auch fragen können, sag mal Gott, was möchtest du uns eigentlich zeigen für unsere Ehe, für unsere Beziehung? Was möchtest du, wie möchtest du uns helfen? Wir haben das und das Problem miteinander, hilf du uns, Gott. Und Gott möchte euch eben ermutigen, dass ihr ihn fragt, dass ihr ihn fragt, was er für euch hat. Und wenn man, ich weiß nicht, wie es in eurer Ehe geht, hier sind natürlich auch einige Singles und Gott möchte euch die beste Vorbereitung auf die Ehe für euch, wenn ihr mal einen Mann oder eine Frau haben wollt, ist, dass ihr eine gute Beziehung zu Gott habt. Weil das, was eigentlich immer wieder deutlich wird, ist, dein Ehepartner, deine Frau oder dein Mann kann dir nicht das geben, was Gott dir gibt. Du musst ganz das erwarten von Gott zuerst, was du brauchst, um deine Leere auszufüllen. Und dann geht es weiter. Aber diese tiefe Beziehung eben zwischen Mann und Frau, Paulus sagt das, das will ich jetzt nicht zitieren, groß zitieren, aber Paulus sagt, das ist ein Beispiel auf die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Ich habe aber auch gedacht, die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater und die Beziehung zwischen Jesus und dem Heiligen Geist, wie tief ist die? Da ist nichts versteckt gewesen zwischen dem Vater und dem Sohn. Jesus hat seinem Vater alles mitgeteilt und hat alles vom Vater empfangen. Und wisst ihr, deswegen, ich habe gerade zu Ende gelesen, das Matthäus-Evangelium, habe aber immer die Parallelstellen gelesen in den anderen Evangelien. Und da kommt man dann am Ende ja zur Kreuzigung auch. Und wisst ihr, was das Jesus gekostet hat für uns, dass wir in Beziehung stehen können mit Gott und dass unsere Beziehungen gereinigt werden können? Das war nicht nur, dass er verschmäht wurde, angespuckt wurde und verspottet wurde. Das war nicht nur, dass er grausam gequält wurde, vor dem Kreuz gegeißelt wurde und dann ans Kreuz geschlagen wurde. Das war schon sehr grausam. Wisst ihr, was ich glaube, was das Allerschlimmste für Jesus war? Als er unsere Sünden auf sich nahm, dort am Kreuz, da hat er die Entfernung gespürt zu Gott, die wir sonst haben, wenn wir in Sünde leben. Sünde zerstört Beziehungen. Sünde zerstört Verbindung, Gemeinschaft. Und Jesus hing da am Kreuz und auf einmal war der Vater ganz weit von ihm weg. Der, mit dem er immer innige Gemeinschaft hatte, immer gesprochen hat. Das hat ihm so viel gekostet, da durchzugehen. Aber er hat das für dich und für mich getan. Der Teufel ist nicht interessiert an guten Beziehungen. Er ist neidisch, er ist eifersüchtig. Und er versucht, diese Beziehung, wo er kann, zu zerstören. Wenn wir uns streiten, als Ehepaar zum Beispiel, oder als Freunde, oder als Nachbarn, oder auf der Arbeit, dann ist immer der Feind, so wie wir das fromm sagen, also der Teufel dahinter, der versucht, Missverständnisse hervorzurufen und versucht eben, uns zu trennen, voneinander zu trennen. In den Ehekursen sagen wir immer, wenn du wütend bist auf deinen Ehepartner, weil er dich nicht versteht oder weil da ein Problem ist oder so, dann denk daran, dein Ehepartner ist nicht dein Feind, deine Frau ist nicht dein Feind, dein Mann ist nicht dein Feind, sondern der dahinter steckt. Ja? Paulus schreibt das ja, wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, ja? Sondern der Teufel steckt dahinter und er freut sich, wenn wir uns streiten, er freut sich, wenn wir uns missverstehen, er freut sich, wenn wir gegeneinander angehen. Beziehung, Gemeinschaft hat viel zu tun mit Kommunikation. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, auf Gott zu hören auch. Ihr kennt sicherlich alle die Stelle aus Jeremia 33,3, da heißt es, rufe zu mir, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge kundtun, die du nicht wusstest. Wie kannst du von Gott erwarten, dass er zu dir redet, heute zum Beispiel heute Morgen oder wenn du morgen früh dir Zeit nimmst mit Gott, wenn du nicht bereit bist, auf ihn zu hören. Das ist eine Beziehung, wo du redest mit ihm, wo du zu ihm sprichst, wo du betest und sagst, Gott, hilf mir in dieser Situation. Oder wo du auch konkret fragen kannst, Gott, ich möchte, dass du zu mir redest, dass du mir hilfst, ich weiß da keinen Ausweg mehr. Und hier sind sicherlich viele, die damit Erfahrungen gemacht haben, wie Gott sie herausgeholt hat, gefordert hat und wie Gott Lösungen geschenkt hat. Aber ich wollte es nur mal erwähnen, das ist so wichtig, die Kommunikation. Ich möchte jetzt anhand dieses Textes drei Dinge aufzeigen. Es gibt noch viel mehr, also es ist ein großes Thema. Ich könnte euch, glaube ich, eine ganze Woche dazu was sagen, zu Beziehungen und Gemeinschaft. Aber anhand dieses Textes drei Punkte aufzeigen. Für Beziehungen sind drei Dinge wichtig. Vertrauen, Gnade und Vergebung. Vertrauen, Gnade und Vergebung. Der Teufel versucht schnell Misstrauen zu sägen. Wenn du kein Vertrauen hast mehr in deinen Ehepartner oder in deinen Mann oder deine Frau oder in deinen Freund, dann werden Beziehungen zerstört. Der Teufel arbeitet mit Misstrauen. Aber Gott kannst du völlig vertrauen. Wir haben gehört, dass Gott heilig ist, dass er Licht ist und das schreibt auch der Johannes. Das heißt, bei ihm ist nichts Falsches. Gott wird nie schlecht über dich denken. Und wenn er etwas an dem, was du machst, nicht richtig ist oder so, dann wird er es dir sagen wollen. Aber er wird nie, wir haben das ja manchmal, dass wir so mit Menschen reden und ganz freundlich miteinander sind, so ganz, ganz schön, ne? Und so, aber im Grunde genommen denken wir dann, was denkt der denn jetzt eigentlich von mir? Ne? Also was will der eigentlich jetzt? Ne? Also gerade so bei, geht ja bei vielen, jetzt kriegt man ja dauernd Online-Reklame auf, wenn man mal was guckt, da geht es ja immer darum, so wie wird man über den Tisch gezogen, ne? Also so die Hintergedanken. Gott hat nie solche Hintergedanken. Gott liebt dich und er möchte, dass du Gemeinschaft mit ihm hast, dass du dich freust an der Gemeinschaft. Und der Teufel ist eben interessiert daran, diese Beziehung zu zerstören. Und deswegen ist es so wichtig, dass du ans Licht kommst, dass du in seine Sphäre kommst. Ich sage dazu gleich nochmal mehr. Das Zweite, was ich gesagt habe, ist Gnade. Ja? Ich finde, dass der gleiche Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, der hat ja auch das Johannesevangelium geschrieben. Und am Anfang ist ein Vers, der ist für mich ein ganz besonderer Vers. Das ist Johannes 1, Vers 14. Da heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dadurch, dass Jesus in die Welt kam, da konnten die Menschen sehen, wie gnädig, wie gut Gott ist, wie gut es Gott meint mit uns. Ja? Aber wie gucken wir andere Menschen an? Gucken wir andere Menschen mit Gnade und Barmherzigkeit an? Also es geht mir nicht immer so. Als wir von einem Seminar zurückkamen im Zug, da kam dann so ein Pärchen rein und der junge Mann, der hatte anscheinend irgendwie bei der Geburt ein Problem, gab es ein Problem, Sauerstoffproblem oder so, der war also ataktisch, also bewegte sich ganz komisch lachsig, aber der hatte ganz rot gefärbte Haare, so eine Lederjacke und ging dann so hin und neben ihm seine Freundin, die hatte da auch, das waren ganz schrille Typen, so sagen wir so, wie man sagen würde, ja. Und wo man dann denkt, oh, was sind denn das für welche, ja? Was kommt denn da jetzt? Aber wenn man dann nach einer Zeit die Gespräche von den beiden mitbekam, dann merkte man, dass da wirklich Menschen hinterstanden, die ganz liebevoll miteinander umgingen. Und so ist es ganz häufig, dass wir ganz schnell Leute verurteilen, ne? Also mir geht es auf jeden Fall so. Und ich möchte lernen, eben nicht so schnell zu urteilen. Das Gute ist eben, dass Gott uns viel liebevoller, viel tiefer ansieht. Ne? Und deswegen ist das so wichtig, die Gnade. Ja? Das letzte Mal, als ich noch jetzt nicht mit Susanna, sondern vorher im Urwald war, da war mein Thema Gnade. Ich glaube, da habe ich auch drüber hier gepredigt. Ne? Und da fand ich das so toll, als ich morgens in der Gebetsgemeinschaft von den Urarinern gehört habe, ich verstehe nicht gut fließend Urariner, die Sprache, sondern auf Spanisch nur, aber jedes dritte Wort im Gebet war Danke, Danke, weil die Urariner kennen kein Wort für Gnade. Und Menschen, die in der Gnade leben, sind dankbare Menschen. Ja? Und wenn jemand reinkommt in den Laden und sagt, die Konserve, Geld, nimmt die und geht raus. Ist das ein Mensch, der irgendwie dankbar ist und in der Gnade lebt? Das ist ganz anders. Guten Tag, schönen Tag wünsche ich Ihnen. Können Sie mir einen Thunfisch verkaufen? Vielen Dank, hier ist das Geld. Tschüss, einen schönen Tag noch. Das ist ganz anders. Ja? Und wenn du Gnade erfahren hast, dann kannst du sie auch weitergeben. Und so prägen unsere Beziehungen auch. Ne? Also die Ehe zum Beispiel, die du lebst, die nimmst du auch mit, die Beziehung nimmst du auch mit in deine Familie, mit den Kindern und mit der Arbeit in die Gemeinde. Das zieht sich eben so durch dein Leben. Also wir brauchen Vertrauen in den Beziehungen, Gnade und wir brauchen Vergebung. Und 1. Johannes 1, da geht es ja wirklich auch dann um Vergebung. Ne? Wir werden immer miteinander, gegeneinander schuldig werden, wo wir aus Versehen laut geworden sind, wo wir aus Versehen jemanden angestoßen haben, wo wir ein falsches Wort gesagt haben, wo wir falsch gedacht haben über den anderen. Und deswegen brauchen wir Vergebung. Der Teufel ist ganz schnell im Verurteilen, dass er uns in unserem Kopf dann auch sagt, ja, jetzt, das hast du aber schlecht gemacht. Jetzt, also wir verurteilen uns ja auch selber. Ne? Also, der Teufel kommt dann und sagt dann, ja, da hast du ja versagt, ne? Da geht ja nichts mehr. Ne? Aber Gott bietet uns eben an, die Vergebung. Und da heißt es, und das finde ich so wichtig, in 1. Johannes 1, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, 8, bis 9, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und dann heißt es weiter in Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist das, was wir in Beziehungen brauchen. Und in unserer Beziehung zu Gott, weil er ist ein heiliger Gott, sonst können wir nicht zu ihm kommen, aber auch in unseren Beziehungen zwischen uns, dass wir lernen, einander zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Und Gott ist da so gut drin, dass er eben, wenn wir ihn um Vergebung bitten, dass er wirklich alles wegnimmt. Wir feiern gleich das Abendmahl und das ist so schön, weil ihr wisst, im Orient, aber auch hier, wenn man miteinander isst, ist das ein Ausdruck der Gemeinschaft. Ja? Du wirst dich nicht unbedingt gerne mit deinem ärgsten Feind zu Tisch setzen, nur wenn man nicht dazu zwingt oder du mit ihm verhandeln musst. Sondern du isst gerne ja mit Freunden, mit Leuten, die dir wichtig sind, mit deiner Familie. Und Tischgemeinschaft ist eben sehr, sehr wichtig für uns. Und für Jesus war das auch super wichtig. Und ich denke immer an den Vers in Lukas 22, Vers 15, wo er sagt, wo Jesus sagt, mich hat herzlich verlangt, dies Osterlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Das war ein Verlangen von Jesus, dieses Mahl mit Jesus einzunehmen. Und das ist ein Verlangen von Jesus, dann, wenn wir nachdem das Mahl gemeinsam einnehmen, das Brot und den Wein teilen, möchte er Gemeinschaft mit uns haben, mit dir und mit mir. Deswegen heißt es auch in 1. Korinther 10, heißt der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Und in der Apostelgeschichte heißt es dann, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Geist. Ich weiß nicht, wie jedem das von euch geht, der hier sitzt jetzt heute Morgen, aber wenn du noch keine wirkliche Gemeinschaft mit Gott hast, wo du so erleben kannst, dass Gott dein Vater ist, dass er dir antwortet, dass du zu ihm reden kannst, wenn du noch nie diesen Schritt getan hast, wie wir im fromm vielleicht sagen, wiedergeboren bist, aber Jesus sagt das ja so, wiedergeboren zu sein, ist es nötig. Das heißt, wo du Jesus dein Leben wirklich in seine Hände gelegt hast, hast gesagt, ich schaff das nicht, ich brauche deine Vergebung, ich brauche dein Blut, dann bist du eingeladen, das heute zu tun. Ist hier jemand, der sein Leben Jesus anvertrauen möchte? Ist hier jemand, der sein Leben Jesus in die Hände legen möchte, Gott in die Hände legen möchte. Wenn ihr später mit jemandem sprechen wollt, dann könnt ihr sicher mit Andi oder mit Jürgen oder mit anderen auch oder mit mir sprechen und dann können wir zusammen beten. Und das ist auch nichts, was jemanden beschämen sollte, wenn er hier sitzt und vielleicht ein paar Monate in die Gemeinde gekommen ist, aber diesen Schritt noch nicht getan hat. Ich kann euch nur erzählen, für mich war das Beste, woran ich mich erinnere, als ich mit 16 alleine zu Hause ein Buch gelesen habe, wo erklärt wurde, wie ich in die Gemeinschaft mit Gott komme, wo mir erklärt wurde, dass Jesus für mich gestorben ist und dass, wenn ich ihn bitte, dass er mir die Sünden vergibt und mich befreit. Das war für mich das Beste und ich möchte euch dazu ermutigen, wenn jemand hier ist, der nicht in der Gemeinschaft mit Gott ist, dass er diesen Schritt tut. Aber ich möchte euch jetzt einladen, aufzustehen, weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Aber wir wollen noch zusammen beten. Ja, Jesus, hab du vielen Dank noch einmal, dass du hier bist, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest und dass wir Gemeinschaft mit dir haben können, überall fast. Und dass wir das erleben können, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, der eine Beziehung zu uns will. Und ich möchte dich nochmal bitten für die, die dich noch nicht kennen, wirklich noch nicht ganz erfasst haben, dass sie diesen Schritt tun können. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, segnest in seiner Gemeinschaft mit dir und in seiner Gemeinschaft mit den Menschen, die um ihn herum sind, mit seiner Frau, mit seinem Mann, mit Freunden, an der Arbeit. Hab du Dank, dass du in unsere Beziehungen hineinreden willst und uns unsere Beziehungen förderst, dass du dich daran freust. Bitte segne du diesen Tag noch. Amen.